Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Aber jedenfalls sagte sie, sie stellte mich dann vor und das war wirklich der Ritterschlag. Sie sagte, ja, Larry, this is Peter, we had a great interview, he could be a friend.
I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet, oh, I would still be on.
Wir sprechen heute über eine der spannendsten, interessantesten und einflussreichsten Künstlerinnen der Popmusikgeschichte. Wir sprechen heute über Joni Mitchell und bei mir ist Peter Urban. Hi.
Hallo, Uke.
Joni Mitchell ist ein großes Thema. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Ich habe hier ganz viele CDs mitgebracht und hier liegen ganz viele Platten, die ich aus dem Schrank gezogen habe.
Die ziehen wir jetzt durch die Rille.
Ja, aber ehrlich gesagt ist das ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was sie gemacht hat. Warum ist Joni Mitchell eigentlich so eine wichtige Figur in der Popmusikgeschichte?
Sie ist absolut bedeutend als Dichterin, als Autorin, als Texterin, aber besonders auch als Musikerin, weil sie unheimlich vielseitig ist, unfassbar begabt, Melodien schreibt, Harmonien erfunden hat, Techniken erfunden hat, so vielschichtig, wie es eben andere Musiker, vergleichbare Singer-Songwriter wie Dylan oder so weiter nicht sind. Die sind textlich zwar so, dass sie mit dem Nobelpreis zu Recht ausgestattet werden, aber musikalisch ist das natürlich nicht so eine Bandbreite.
Bob Dylan ist ein Stichwort. Man kann sie, glaube ich, aber trotzdem vom Einfluss her schon in die Reihe mit Bob Dylan und vielleicht Leonard Cohen stellen, was sozusagen die Lyrik angeht, würdest du sagen?
Unbedingt, weil Leonard Cohen natürlich als Dichter, der zu einer Art Sprechgesang zu seinen Songs dann kleine Melodien entwickelt hat, der auch nicht unbedingt als Musiker zu bezeichnen ist. Dylan, der jemand ist, der auch musikalisch interessante Entwicklungen vorgenommen hat, aber der seine langen Texte zum Beispiel auf ein, zwei oder drei Akkorden gespielt hat, immer in der gleichen Form, in der gleichen Strophenform, während bei Joni Mitchell, die hat ihre poetischen Texte dann in Songform, in eine freie Songform oft geschmiedet und das ist der viel, viel schwierigere Akt, das auch noch in musikalische Bahnen zu lenken, verbinden Musik, spannende Musik mit großen Harmonien und Melodien und diese Texte, die einfach unfassbar sind, wenn man die sich durchliest und man muss sie sich auch durchlesen. Und da gebe ich gleich zu Anfang mal den Tipp. Es gibt eine Website von ihr, eine der besten Websites von irgendeinem Künstler oder Dichter, die ich je gesehen habe, jonimitchell.com. Da sind alle Texte drin und wenn man auf Deutsch drückt, dann sind sie alle übersetzt und ziemlich gut übersetzt. Dazu Infos, wann sie geschrieben sind, was der Hintergrund ist, was vielleicht dahinter steckt. Also fabelhaft.
Wir sind schon mittendrin beim Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir sprechen heute über Joni Mitchell. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion. Ja, Peter, und bevor wir gleich ein bisschen Musik hören, du bist Joni Mitchell mehrfach begegnet. Wie ist die so?
Ja, das war also schon ein ganz bedeutendes Ereignis für mich. Das war 1982, nach dem Erscheinen von Wild Things Run Fast. Das Album aus dem Jahr, das erste Album nach den großen Jazz-Alben und ein Album, bei dem sie wieder ein bisschen Promotion machen wollte. Und da kam sie nach Europa für Interviews und ich habe sie getroffen in vier Jahreszeiten, also dem Top-Hotel hier an der Binnenalster und sie war natürlich die Lady, die große Legende, das Vorbild aller Singer-Songwriter, die Frau, die eigentlich einzigartig die Musik verändert hat. Und ich sitze da und war so, naja, war ich 34, 35 und Rundfunkmensch, Journalist und durfte die Große interviewen. Hatte natürlich furchtbar Angst, aber sie war sehr freundlich, nicht unbedingt überfreundlich, aber nicht arrogant. Und wir haben uns dann sehr gut unterhalten. Ich habe ihr erzählt, dass ich in meinem Buch meiner damaligen Doktorarbeit über ihre Texte sehr viel geschrieben habe, sie interpretiert habe. Das fand sie sehr interessant. Und dann haben wir natürlich über das aktuelle Album geredet, das im Nachhinein nicht zu ihren Besten gehört. Sie hat später die 80er Jahre als verlorene Jahre bezeichnet und in der Tat sind die Alben auch musikalisch nicht so spannend, zu mainstreamig, rockig. Das wusste sie damals vielleicht intuitiv, denn das Hauptthema, über das wir geredet haben, war Malerei. Denn sie ist ja eine begnadete Malerin, die aber ihre Bilder nicht ausstellt. Sie will sie nicht verkaufen. Die sind nur für sich da. Sie will nicht nicht mal
ins Museum. Ach so, man kann die gar nicht kaufen irgendwo.
Nicht, auch nicht im Museum. Man müsste ja vielleicht mal in irgendeinem Museum eine Ausstellung sehen. Nein, macht sie nicht. Die sind alle bei ihr zu Hause oder eben ihre Plattencover. Und darüber haben wir geredet, was Malerei für sie ist. Das ist nämlich Entspannung, Trance, Gefühl, während die Arbeit an Gedichten und Songs für sie auch mehr Kopfarbeit ist.
Ja, von der Güte und der ganzen Bandbreite von Joni Mitchell können wir jetzt mal einen kleinen Eindruck bekommen. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on. Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling. A defector from the petty. Let me speak. Let me spit out my bitterness. Born of grief and nights without sleep and festering flesh. I've looked at love from both sides now. Give and take, and still somehow it's love. I recall, I really don't know life. Musik von Joni Mitchell, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ja, das war so ein Schleudergang durch die ganze Karriere, ja, durch die ganzen verschiedenen Zeiten. Man hört ja auch, ihre Stimme hat sich über die vielen Jahre, nicht nur die Art der Musik, sondern auch ihre Stimme hat sich sehr, sehr verändert. Aber sie klingt immer spannend, finde ich.
Es, ja, am Anfang hatte sie eine unfassbare Bandbreite von sagen wir mal, einem tiefen Sopran oder Alt bis hoch zu den Kopftönen, Tönen, ganz, ganz, ganz hohe Soprantöne. Später war es dann nur noch Alt. Vielleicht liegt es daran, dass sie seit dem 9. Lebensjahr geraucht hat und immer noch raucht. Aber sie sagt, das könnte nicht die Schuld sein, sondern man kriegt einfach eine tiefere Stimme, wenn man älter wird. Und die hohen Töne kann sie jetzt nicht mehr so singen, aber man merkt bei diesen 9 Aufnahmen, so um das Jahr 2000 herum, als die Orchesterversionen entstanden. Auch diese tiefe Stimme hat eine unglaubliche Nähe und Intimität. Also fabelhafte Sängerin. Und ja, das ist wirklich eine Frau, die einen immer bewegt. Und nicht ruhig einfach so nebenbei hören kann man die eigentlich nicht.
Joni Mitchell kommt aus Kanada, aus einem kleinen Ort.
Ja, das ist so aufgewachsen, ist sie in Alberta, das ist eine Provinz. Ihr Vater war beim Militär, war Flight Officer, hat Piloten ausgebildet, Mutter ist Lehrerin und sie sind dann viel umgezogen und sind dann nach dem ersten, zweiten Weltkrieg natürlich, sind sie dann nach Saskatoon gezogen. Da wurde der Vater dann Lebensmittelhändler. Das ist in Saskatchewan, das ist die Provinz daneben, in der Mitte, also kalt. Steppe, nicht viel. Es sind Städte, in denen nicht viel los ist. Und dort ist sie aufgewachsen, war keine besonders gute Schülerin, war immer nur an Malerei interessiert und an den anderen Stoffen eigentlich weniger. Und eine ganz wichtige Erfahrung war für sie, dass sie poliokrank wurde. Das gab damals eine Epidemie. Neil Young war ein weiteres Opfer als Musiker von der Polioerkrankung damals und musste sehr viele Monate alleine verbringen in einem, sag mal, in einer Quarantäne, in einer Klinik.
Als Kind schon,
als,
ne?
Kind, die war 11 und bekam kaum Besuch. Die Mutter konnte nur einfach ein-, zweimal kommen mit einer Maske. Man hatte Angst wegen der Ansteckung. Es gab ja kein Mittel, keine Impfung. Also es war eine Parallele zu heute, aber da gab es dann auch überhaupt keine Lösung. Und man sagte ihr auch, du wirst nicht wieder laufen können. Und ihr eiserner Willen hat dann dafür gesorgt, dass sie gesagt hat, ich will wieder laufen, ich will Weihnachten nach Hause. Und sie ist aufgestanden und sie ist gelaufen. Und hat aber natürlich ein paar Nachfolgeerscheinungen gehabt. Hat sich dann, wie gesagt, mehr um Malerei gekümmert in der Schule, hatte aber einen Lehrer, Arthur Kratzmann, dem dankt sie auf ihrem ersten Album, weil er ihr die Liebe zu Worten beigebracht hätte. Und der hat gesagt, wenn du mit dem Pinsel so malen kannst, dann kannst du es auch mit deiner Schrift, du kannst auch Worte malen. Und dann hat sie ihre Gedichte ernst genommen. Sie hat schon als kleineres Kind, als Teenager Gedichte geschrieben, sehr, sehr schöne Gedichte. Und das hat sie dann ernsthafter gemacht und hat dann irgendwann gedacht, naja, singen kann man das aber eigentlich nicht, und ist Folksängerin geworden, auch in kleinen Cafés aufgetreten in Saskatoon, und hat dann als Studentin, sie ist auf ein Art College gegangen in Calgary, hat sie dort gesungen in Clubs.
Also schon eigene Lieder gesungen oder
anderes Zeug? Nee, noch nicht. Er hat Folklieder gesungen. Sie war beeinflusst musikalisch von Klassik erstmal. Sie sagte, als Kind hat sie schon auch damals, als sie Polio hatte, Paganini gehört und Rachmaninov, aber auch Jazz. Zum Beispiel Lambert, Hendrix und Ross war ein Vokaltrio, das wunderbare Jazzharmonien sang, und das war ein wichtiger Einfluss für sie. Das merkt man auch an ihrer späteren eigenen Musik. Und Miles Davis fand sie beeindruckend, aber eben auch Pete Seeger mit seinem Folk-Revival, der die alten Songs herausholte und dass man sie singt. Und das war ja eine Bewegung damals, die startete auch in den Provinzen, in denen sie sich aufhält, auch in Kanada. Und sie ging dann von Calgary dann einfach nach Toronto, weil das der größere Folkmarkt war, und hat dort in Clubs und Cafés gesungen und konnte aber nur dort singen. Man musste, um in offiziellen Clubs zu spielen, Mitglied der Gewerkschaft sein, der Musikergewerkschaft. Und das Geld hatte sie nicht, und deswegen konnte sie nur in sagen wir mal, Cafés auftreten als nicht angemeldete Musikerin. Also das war schon sehr organisiert dort in Kanada, auch in den USA. Und sie stellte fest, dass die Folksänger auch ihre eigenen Songs hatten. Also die taten so, als hätten sie das Anrecht auf diesen Folksong. Und wenn jemand anders diesen Song gesungen hat, dann haben die gesagt, nee, das ist aber in meinem Repertoire, das kannst du nicht singen. Und es gab furchtbaren Ärger. Joni Mitchell hat eher gesagt, ja, dann schreibe ich jetzt meine eigenen Songs. Und hat ihre Texte
nicht schlecht.
Ihre Texte zu Musik gemacht. Und auch die ersten Songs, wenn man die hörte heute, Urge for Going, ein Song, der ist dann erst viel später auf einer CD Platte erschienen, auf dem Album Hits. Ein fantastischer Song, ein Drang zu gehen, um wegzugehen. Das war immer ihre Sehnsucht, aus dieser kleinen Provinzstadt in Kanada herauszugehen in die Welt. Das ist für sie ein ganz, ganz wichtiger Beweggrund gewesen, Musik zu machen, wegzukommen auch. Und gleichzeitig aber auch Liebe und Nähe zu suchen. Aber dieser Zwiespalt, der hat sie immer geprägt. Der zweite Song war dann Both Sides Now. Und diese Songs und dann The Circle Game, ein anderer. Und diese Songs, die spielte sie mal dann anderen erfolgreichen Folksängern vor, Phil Oakes oder anderen. Und die waren geplättet. Die sagten, mein Gott, sind das gute Songs. Und die haben die dann aufgenommen. Und auch später nahm Judy Collins, eine sehr, sehr bekannte Folksängerin, Both Sides Now auf, machte daraus einen großen Hit. Und das war das erste große Geld, das Joni Mitchell verdienen konnte. Und Judy hat immer dann so lieb gesagt, ja, diesen Song hat eine gewisse Joni Mitchell geschrieben, aber wartet erstmal ab, bis er dieses blonde Mädchen singen hört.
Es wird ja wieder eine Lebensbilanz oder so etwas. Es gibt sogar eine Fassung auch von Frank Sinatra.
Ja, unglaublich viel gecoverter Song später. Und es ist ein sehr reflektierter Song. Den hat sie geschrieben mit 66 oder so, mit 22. Aber vorher müssen wir noch auf eine Sache kommen, die wirklich ihre Karriere und ihr Leben verdunkelt hat. In Toronto wurde sie auf einmal schwanger von einer kurzen Beziehung. Der Vater hat sie dann gleich verlassen, hat sie in ihrem kleinen Zimmer, ungeheiztes Zimmer oben im Dachgeschoss irgendwo in Toronto. Sie hatte wenig Geld und sie lebte wirklich von der Hand in den Mund und war dann auf einmal schwanger, über den Winter rüber. Sie sagt, das war eine unglaublich schwere Zeit. Sie musste allein sich da durchkämpfen. Und das Kind wurde im Februar dann geboren, und Februar 67, und sie hat es dann in einer Krippe gegeben, und dann traf sie den Musiker Chuck Mitchell, auch ein Folksänger, der sagte, ich heirate dich. Und dann heiratete sie den, der wollte eigentlich, das war echt die Absicht, mit ihr ein Duo gründen und sie praktisch benutzen. Die beiden als Duo waren unterwegs, traten auch gemeinsam auf, aber Joni sagte nachher, wir passen überhaupt nicht zusammen, auch musikalisch nicht. Und nach einigen Monaten war die Ehe dann vorbei, weil nämlich auch Chuck Mitchell weigerte, das Kind, das von einem anderen Vater war, aufzuziehen. Und deswegen hat Joni es dann zur Adoption freigegeben. Und das muss eine unglaublich schwere Tat für sie gewesen sein, muss sie furchtbar bewegt haben, obwohl sie nicht darüber geredet hat und geschrieben hat. Es war bis 1993 ein Geheimnis und irgendwann kam es dann raus und erst 97 hat sie dann ihre Tochter inklusive der beiden Enkelkinder, die es mittlerweile gab, kennengelernt und es nahm dann ein harmonisches Ende, aber sie hat das aber schon in einigen Liedern verarbeitet. Man wusste nur nicht, worüber sie da singt. In einem Lied Little Green singt sie von einem kleinen Wesen, das alleine aufwachsen muss und so. Man dachte, naja, gut. Also das war ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für sie.
Ich habe jetzt gerade in den Alben, die ich hier vor mir habe und alle durchgekramt habe, eines der späteren Alben ist ihrer Tochter tatsächlich gewidmet, habe ich jetzt gesehen. Also
damals, es war eine ganz, ganz andere Zeit, ein Kind zu bekommen, ohne verheiratet zu sein und ohne die Mittel zu haben, überhaupt für das Kind zu sorgen. Das war früher vollkommen undenkbar. So heute wäre das nicht mehr so ein Problem, aber damals vollkommen undenkbar. Wir waren immer noch in den 60er Jahren. Und es hätte einen anderen Weg bedeutet, denn nach der Trennung von Chuck Mitchell und der Adoption ging sie dann nach New York. Wieder weiter. Und sie ging ins Greenwich Village und trat dort auf und sorgte für großes Aufsehen, weil auf einmal da diese neue Singer-Songwriterin kam. Und sie lernte dann auch zum Beispiel Elliot Roberts kennen, einen Agenten. Sie hat in derselben Zeit, das war 67, auch viele Konzerte an der Ostküste gegeben und kam runter nach Florida. Das ist ein ganz wichtiger Termin, weil in Miami spielte sie in einem kleinen Club, Gaslight South. Und da war zufällig David Crosby, der bei den Birds rausgeflogen war und mit seinem Segelboot da rumsegelte und dann in den Club reinging. Und dann auf einmal sah er diese Frau. Und er sagt selbst in Interviews, er flog gegen die Wand. Er war so hingerissen von der musikalischen Qualität, aber auch von der Frau. Verliebte sich sofort. Und das war eigentlich der Beginn dieser Beziehung. Die starteten dann eine Affäre und gingen dann über New York nach L.A. Crosby sorgte dafür, dass sie eben auch mit Elliot Roberts einen Plattenvertrag bekam und gilt dann auch als Produzent ihres ersten Albums. Und das waren so viele Songs, die schon so gut waren. Also sie hatte damals schon so um die 20 Songs, alle selbst geschrieben und alle in einer extrem hohen Qualität. Und die sind alle auf diesem ersten Album. Und man kann heutzutage, das gibt die Serie Archives, also eine Archivveröffentlichung mit vielen, vielen Songausschnitten, auch aus den Clubs, Liveaufnahmen aus den Jahren 66, 67 bis 68. Und die zweite Folge geht dann noch weiter. Unfassbar, man sieht, wie die wirklich war, dass sie so viel Eindruck gemacht hat bei den Leuten, ist kein Wunder, weil sie hat perfekt gesungen, perfekt Gitarre gespielt und hatte eine musikalische Power und Kraft, die wirklich unvergleichlich war.
Ich habe mal ein paar Titel aus diesen ersten Alben zusammengestellt, eben um auch diese Epoche ein bisschen zu illustrieren.
Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like... There's a man who sent a letter, and he's waiting for reply, and he asks her of her travels since the day they said goodbye. He writes, wish you I get the urge for going, but I never seem to go. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air.
Das war unverkennbar die Stimme von Joni Mitchell, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ja, da hört man schon, die spielt auf eine ganz eigene Weise auch Gitarre. Sie hat irgendwie eine andere Technik,
ja,
ne?
Ja, das ist also ganz eigenartig. Das ist natürlich auch eine Folge der Kinderlähmungserkrankung. Ihre linke Hand war nicht so stark. Und sie hat dann eine eigene Technik entwickelt. Sie hat ihre Gitarre offen gestimmt. Offen heißt, dass sie also, wenn man sie ohne links zu berühren, einfach einen Akkord bilden oder einen verfremdeten Akkord, erweiterten Akkord, vielleicht noch mit einer 9 oder einer plus 7. Und das hat sie für jedes Song eigenständig immer wieder verändert. Und so konnte sie dann, wenn sie mit der linken Hand nur mit dem Zeigefinger dann die Barrés hochrutscht, runter und hochrutscht, konnte sie dann die Tonlagen verändern und so eine große Offenheit auch herstellen im Klang. Also das klang viel offener und weiter als die engen Akkorde, die man sonst auf der Gitarre greift. Dazu hat sie mit der rechten Hand sehr gut gepickt. Also diese Technik hat die Leute so begeistert, weil sie selbst auch entwickelt hat. Sie ist eine Technik, die sie auch auf dem Dulcimer gespielt hat. Das ist ein Instrument, im Deutschen heißt das Hackbrett.
Das ist so eine Art liegende Gitarre. Ne?
Ja, unromantisch heißt es Hackbrett. Aber Dulcimer, das ist gestimmt auch, dass man also einen Akkord spielt und der, wenn man mit dem Finger rauf und runter rutscht, dann variiert wird. Aber man kann nur ganze Tonschritte gehen. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber jedenfalls andere Gitarristen waren davon absolut begeistert. Die schauten ihr immer Neil Young und auch später im Laurel Canyon Eric Clapton, der mal zu einer Party kam und dazu guckte und Joni Mitchell spielte, der guckte da drauf, dachte, was macht sie denn da?
Ja, es gibt ein berühmtes Foto, wo er ihr wirklich auf die Finger guckt und daneben sitzt der grinsende David Crosby und Eric Clapton, einer der besten Gitarristen der Welt, kann nicht fassen, was er da sieht.
Das ist im Garten von Cass Elliott. Und diese Technik, die war so ausgeklügelt, weil sie hatte sie wirklich, wirklich so verfeinert. Das haben auch schon andere Leute gemacht mit offenen Akkorden, aber natürlich auch die Art zu singen mit kleinen Ausflügen immer. Also sie sang ja nicht immer eine Strophe gleich, sondern sie sahen die eine Zeile so und dann kam ein kleiner Schlenker nach oben da. Und das war aber genau überlegt und trotzdem absolut perfekt und gefühlig. Also es entsprach immer der Gefühls-, der emotionalen Botschaft des Songs.
Wenn man das so hört, dann scheint es so, weiß nicht, ob das stimmt, ob du dem zustimmen würdest, dass man sagt, das Talent war irgendwie zu groß, um nicht entdeckt zu werden. Nun ist die Musikgeschichte wahrscheinlich voll mit Leuten, die toll waren und nicht entdeckt wurden, aber sie scheint offenbar ein bisschen Glück gehabt zu haben, aber sie war auch wahnsinnig talentiert, oder?
Also das sagt Crosby auch, egal ob ich sie entdeckt habe oder nicht damals in Miami, die wäre auch so erfolgreich geworden. Da ist gar kein Zweifel und das stimmt auch. Es war ja nicht so, dass das nur ein Püppchen war. Sie sah sehr gut aus, blond und dann mit der Gitarre mit engelsgleicher Stimme unglaublich beeindruckend sang und dass die Leute wirklich beeindruckt ständig waren. Auch Musikerkollegen, die haben sie also alle begeistert angeschaut. Und nicht nur als Frau, sondern auch eben als Kollegin.
Wir hören mal ein bisschen Musik von Joni Mitchell aus dieser Zeit. Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban.
Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star. And I said constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light.
Wir sprechen heute über Joni Mitchell, eine der spannendsten, interessantesten und auch einflussreichsten Künstlerinnen der Popmusikgeschichte. Ich glaube, das kann man einfach sagen, Peter, oder?
Ja, auch heutzutage ist noch ihre Bedeutung ganz, ganz groß. Also jüngere Künstler, Prince hat sie geliebt, verehrt, aber auch Taylor Swift. Also du nimmst einen Singer-Songwriter oder Singer-Songwriterin, egal woher, Joni Mitchell ist immer das Vorbild. Also ich kenne eigentlich niemanden. Also aber auch Kollegen damals, Beatles, John Lennon, George Harrison, Eric Clapton, alle waren unglaublich beeindruckt von dieser Frau. Elton John ist immer noch ein großer Freund und Verehrer und eben auch andere Musiker damals, neben Crosby, der natürlich schon damals auch eine Beziehung zu ihr hatte.
Also David Crosby, ja.
Ja, von den Birds. Und übrigens in der Zeit lernten sich ja auch Crosby, Stills und Nash kennen im Garten von Cass Elliott. Und übrigens Neil Young und David Crosby lernten sich über Joni Mitchell kennen, weil Neil Young kannte sie aus Kanada, aus der Folkszene. Es war eine Familie und die traf sich im Laurel Canyon. Und damals traf sich die subkulturelle Szene, die Gegenkultur, und praktisch die Zukunft der Popmusik Amerikas und der Welt, weil die waren da alle noch nicht so bekannte Musiker und trafen sich da und später wurden sie weltberühmt, weltbekannt, wurden die großen Stars und Mitchell hat dieses alles begleitet, auch beobachtet, aber auch die Schattenseiten gesehen, also auch die Wirkung von Verkaufen, von Kommerzialität und das hat sie auf dem Album For the Roses ganz großartig getan in dem Song For Free und hat da schon auch, das hat sie dann aber erst 72 veröffentlicht, auch schon Wege zum Jazz gemacht, aber diese Phase im Laurel Canyon war sehr, sehr wichtig und zu dieser Familie stieß ein britischer Musiker hinzu, der bei den Hollies gesungen hatte, Graham Nash. Und der hatte Joni Mitchell schon 67, Anfang 68 war es, in Ottawa kennengelernt, als die Hollies da auf Tournee waren. Und Joni Mitchell und Graham lernten sich da kennen und das war erst ihre erste Begegnung, von der Graham Nash immer noch Geschichten erzählt und schwärmt. Er war sofort verliebt und es war nicht nur eine kurze Liebe, sondern eine längere Beziehung, eheähnlich eigentlich. 2 Jahre lang waren die beiden zusammen und Joni hat so wunderschöne Songs über diese Beziehung geschrieben. Willie und My Old Man.
Ich habe in seiner Autobiografie nachgelesen, er schwärmt in der Tat immer noch von ihr. Und was ich eigentlich am beeindruckendsten finde daran, an diesen Beschreibungen ist, dass er immer sagt, ja, ich bin auch schon talentiert, ich weiß das auch, aber sie ist eine große Künstlerin. Mhm. Also, dass er quasi sich selbst da so einsortiert. Ja. Und wenn man vielleicht auch dann diese Songs von ihm und von ihr vergleicht, muss man, glaube ich, zu diesem Urteil kommen, oder?
Natürlich muss man das, aber auch David Crosby und andere haben gesagt, also wenn wir irgendwie schon längst vergessen sind, er meint auch seine Musik, dann wird es eine immer noch geben. Joni Mitchell wird auch in 150 Jahren noch bedeutend sein. Vorher hatte sich Mitchell sehr, sehr lustig, auf eine lustige Art und Weise, von Crosby getrennt. Und zwar hat sie es folgendermaßen gemacht. Crosby erzählt, ja, wir saßen wie immer schön zusammen nachmittags und so rauchten unsere Joints, spielten Musik bei Mama Cass oder bei irgendeiner Party. Und dann kam Joni und sagte, ich habe einen neuen Song geschrieben. Und Crosby sagte, ja, super, neuen Song, Joni, lass mal hören. Und dann sang sie diesen Song und alle guckten, was singt sie denn da? Und es war verblümt, poetisch ausgedrückt, eine Ansage. Das war's jetzt. Du hast mich ein, zweimal betrogen und auch sonst passen wir nicht zusammen. Lassen wir es mal.
Es war ein Trennungslied.
Es war das Trennungslied. Oh Gott. Und dann sagte Crosby, alle guckten ein bisschen betreten zur Seite. Und dann hat sie Folgendes gemacht. Sie hat das Lied nochmal gesungen. Damit es auch wirklich jeder kapiert. Und das war für Crosby die absolute Katastrophe und Niederlage. Aber okay, er hat es nicht schwer genommen. Er hatte vorher auch schon, er war ein Freigeist. Er war jemand, der gerne alles Mögliche machte. Und er war auch nicht richtig für sie. Aber jedenfalls gab es jetzt diese neue Beziehung, die Graham Nash mit seinem Song Our House dokumentiert hat. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Man kommt ja bei ihr trotzdem nie auf die Idee, dass sie irgendwie die Frau an der Seite von, ich weiß nicht, David Crosby ist oder so jemand. Sie hat immer, sie strahlt es aus, künstlerisch, aber auch als Persönlichkeit, dass sie unabhängig ist, dass sie integer ist, dass sie in keinster Weise ein Anhängsel irgendwie ist. Das ist schon auch ein starkes Rollenmodell, oder?
Ja, sie war wirklich ein Vorbild damals und das war damals schon ungewöhnlich. Eine Frau, die ihre Sache machen wollte, die ihren Standpunkt vertreten wollte, die auch über Dinge schrieb, über die Frauen in Popmusik und in Folktexten nicht schrieben. Selbstständigkeit, Drang nach Freiheit, nicht abhängig zu sein und auch einfach gar nicht darüber nachzudenken, ob ich das als Frau noch nicht machen kann oder nicht. Das war gar nicht ihr Thema. Sie sprach auch von persönlichen Erlebnissen, aber diese Erlebnisse waren dann so, dass jeder sie irgendwie nachvollziehen konnte. Also sie waren auch allgemeingültig. Sie hat immer auch betont die Freiheit von Kunst. Und sie war immer gegen das Modell des Stars. Sie wollte nie ein Star sein. Sie wollte nicht für eine Generation sprechen. Sie wollte auch nicht, dass Musik unbedingt verkauft wird. Sie hat oft Lieder geschrieben darüber, wie toll Musik ist, wenn sie einfach umsonst ist, wenn sie nicht diesen Geschäftstechniken oder dem Marketing zum Opfer fällt.
Mindestens 2 Fragen schließen sich da unmittelbar an. Wann hast du zum ersten Mal Joni Mitchell wahrgenommen?
Das war wirklich zur Zeit des ersten Albums, das war 68, und zwar war ich bei den Essener Songtagen, das war das damals sehr wichtige Festival in Deutschland, und da waren amerikanische Musiker, Tim Buckley, der dort auftritt, der Vater von Jeff Buckley, der ein wunderbarer Singer-Songwriter war, und da gab es das Wort. Da gibt es jetzt in Amerika eine Sängerin aus Kanada, kommt die, heißt Joni Mitchell, und man kannte den Namen Joni nicht. Einer sagte dann sogar Johnny. Ich sagte, nein, das ist eine Frau, die heißt Joni Mitchell. Aber jedenfalls, das war, und da hörte man dann die ersten Songs. Aber dann habe ich jedes Album dann verfolgt. Damals habe ich noch keine Radiosendung gemacht, erst ab 74. Court and Spark war eigentlich das erste neue Album, das ich im Radio vorgestellt habe. Aber davor auch diese Alben, man hat sie gesehen, die waren also schon extrem wichtig. Also unter Musikern, sie hat also auch unter englischen Musikern eine extrem hohe Geltung gehabt, die auch viel von ihr geredet haben. Was wir aber nicht überschlagen sollten, ist, dass vorher sie ein Lied geschrieben hat, das immer als Beispiel für eine ganze Generation genommen wird. Und das war schon im Jahr 69. Zum Beispiel Big Yellow Taxi. Mhm. Ein Lied, das auf, ist es auf Ladies of the Canyon oder ist es
ja, auf, ist auf Ladies of the Canyon.
Genau. Das ist also schon 69 erschienen, und das ist ein Lied, wenn man da jetzt den Text mal sieht, denkt man, was singt sie denn da? Gab es denn damals schon Greenpeace oder gab es damals schon die Umweltschutzbewegung? Sie hat das Lied in Hawaii geschrieben, weil sie auf einmal aus dem Fenster guckte, aus dem Hotel. Wunderschöne Kulisse in der Ferne und vor ihr riesige Parkplätze. Nur Parkplätze. Und sie schreibt dann, sie haben das Paradies zugepflastert und haben einen Parkplatz dort gebaut, alliterierend geschrieben. They paved paradise and put up a parking lot.
They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot.
With a pink hotel und so weiter. Man kann diese Lyrik, diese Poetik nicht richtig übersetzen, aber dann schreibt sie weiter, dann in der dritten Strophe, hey Farmer, nun schmeiß endlich das DDT weg, gib mir ruhig Flecken auf meinen Äpfeln und lass mir die Vögel und die Bienen.
Die ist die erste, die es gemacht hat, das ist das Entscheidende.
Das Lied, was natürlich sie zu der Stimme der Generation gemacht hat, war Woodstock. Das Lied, das sie geschrieben hat über ein Festival, bei dem sie nicht mal war.
Ja, aber das ist eine wirkliche Legende. Also das ist erstmal ein großer Hit gewesen für sie. Das wollen wir mal festhalten für sie und noch für
Crosby, besonders Stills für Crosby, Stills Nash. Ja, ihr Lied war ja gar nicht der Hit, sondern genau. Crosby, Stills und Nash.
Sie hat wie eine Antenne offenbar die Schwingung dieses Festivals eingefangen und in ein Lied verwandelt.
Ja.
Wie macht sie das?
Fabelhaft. Zum Beispiel, das ist ihre große Größe. Das hat die anderen Musiker auch umgehauen. Also Graham Nash und auch Crosby sagen, mein Gott, die waren nicht mal da. Wir sind mit dem Helikopter dahin geflogen. Aber sie ist auf Anweisung ihres Managers in New York geblieben, weil...
Also sie hätte sollen.
Ja, ne? Sie hätte da auftreten sollen, aber es wurde schon klar, es wird da immer später. Und sie hatte am Montag eine wichtige Fernsehshow, die erste nationale Fernsehshow, Dick Cavett Show, bei der sie eingeladen war und auftreten sollte. Und das hätte sie riskiert, wenn sie dahin geflogen wäre. Die hätten es wahrscheinlich gar nicht geschafft zurück. Und dann saß sie im Hotel und hat im Fernsehen sich das angeschaut und hat dieses Lied geschrieben. Und das Lied, das den Geist und dieses ganze Festival und die Generation so beschrieben hat, wie niemand anders. Und das ist eben diese poetische Größe, die sie hat. Und sie hat das Lied dann in der Dick Cavett Show live aufgeführt. Das hat sie gerade, sie sagt, es ist noch nicht ganz zu Ende geschrieben, aber ich sing's mal. Und Cavett sagt in dieser Show, kann man auch in YouTube sehen und überall auch in den Videos, dass sie das Lied da spielt. Und Cavett sagte, ja, sie sind alle müde, meine Zuschauer, die sind aus Woodstock gekommen und da kommen auch noch ein paar Musiker, Stills und Crosby crashten nämlich die Sendung, kamen da einfach rein und erzählten. Und Mitchell sang dann dieses Lied. Ja, das habe ich übrigens gestern geschrieben. Und die sitzen da. Und später hat Stills dann gesagt, Joni, kannst du mir dieses Lied geben? Ich möchte es gerne für uns arrangieren. Und der hat dann diesen Rocksong draus gemacht. Vorher ist es eine reine Piano-Ballade und die machen dann einen richtigen groovigen Rocksong und einen Welthit draus. So eine Frau, aber sie will trotzdem nie die Stimme der Generation sein. Sie will unabhängig sein, sie möchte auch nicht unbedingt der Star sein. Sie sagt, sie hasst es, populär zu sein. Sie hat es nie gemocht, Promotion zu machen, Presse, Popularität, das sind alles Dinge. Das ist dasselbe wie bei unserem letzten Kandidaten Mark Knopfler. Damit wollte sie nie was zu tun haben.
Das Album Blue, das hast du vorher schon mal gerade angesprochen, das ist jetzt vor 50 Jahren erschienen und das hat bis heute ja einen unglaublichen Ruf und ich kenne wirklich eine Menge Leute, die für die das so ein, na wie, so, wie man so ein, vielleicht so ein Lieblingsfilm hat oder so ein Roman, den man immer wieder zur Hand nimmt, ist auch für viele Blue das Album, das ihnen wie so ein Lebensbegleiter erscheint. Das ist schon erstaunlich, finde ich, oder? Ich meine, es sind eine Menge schöner Songs drauf, aber was hat Blue, was andere Alben nicht hatte? Hatten.
So. Ich würde schon sagen, es ist noch intimer. Also sie hat sich da noch mehr geöffnet. Sie ist total schutzlos. Also sie spricht von Trennungen, von Schmerz, von neuen Lieben, von Dingen, die sie bewegt haben. Und es hat eine Entstehungsgeschichte, die wirklich sehr wichtig ist. Nach der Trennung von Graham Nash machte sie Folgendes. Sie verschwand einfach. Sie verschwand im Jahr 1970, gleich am Anfang, ohne Bescheid zu sagen. Man muss sich das mal vorstellen. Sie hatte 3 Alben veröffentlicht. Sie hatte in der Carnegie Hall gesungen, ausverkauft. Sie war ein nationaler Star und sie war sehr erfolgreich. Und ihr Management wusste nicht, wo sie ist. Sie ist nach Europa.
Eine Katastrophe, kann man sagen.
Ja, es gab keine Handys. Es gab einfach keine Möglichkeit. Sie sagte, wenn sie mal ein Telefon irgendwo fand, hat sie mal angerufen, aber eigentlich nicht, hat sie sich gemeldet. Sie ist nach Europa geflogen, Rom, Athen. Sie wollte mal auf die Insel, die von der ihr Leonard Cohen erzählt hatte, Hydra im Griechenland. Und dann ist sie mit einer Freundin nach Kreta gereist, weil ihr einige Griechen gesagt hatten, da müsst ihr hin. Ihr seid ja so ein bisschen Hippie-artig, Hippie-Mädchen. Da sind eure Leute. Und in Matala an der Südküste Kretas gab es diese Hippie-Szene. Viele Amerikaner, die dem Vietnamkrieg entfliehen wollten, die nicht zum Militär wollten, die hatten sich dort angesiedelt und lebten dort ein idyllisches Hippie-Leben. Und da reiste also Joni mit ihrer Freundin ein und sie kamen an und das ist eine super Anekdote, kamen an und standen vor einem Restaurant und da flog auf einmal der Klempner, der an der Gasleitung gearbeitet hatte, flog aus diesem Restaurant. Und wer war es? Ein Mann namens Carey. Und dieser Carey, der brachte sie nun zu den Höhlen von Matala. Da lebten die Leute in Höhlen. Und da hat dann Joni Mitchell wochenlang gelebt, in dieser Höhle bei Carey, über den sie auch ein wunderschönes Lied
sehr schönes Song, ja,
auf Carey, Blue geschrieben hat. Ja. Und ein sehr lustiges, schönes Lied, aber auch ein Abschiedslied. Denn sie hat gesagt, sie könnte zwar hier ein paar Wochen leben, aber ihre Fingernägel wären dreckig und sie würde ihre weiße Bettwäsche vermissen und ihr schönes, hübsches Cologne. Also ihr Parfum. Also sie müsse jetzt gehen. It sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy. Und das war also ihre Reise. Die Reise ging dann aber weiter nach Ibiza. Da verbrachte sie Zeit mit Nico, der Sängerin, die mit Wim Velvet Underground gespielt hatte. Und in dem Haus von Jan Wenner, dem Gründer des Rolling Stone, der Zeitschrift, lebte sie da. Und dann verbrachte sie noch Zeit in Paris. Und kam dann irgendwann wieder und schrieb schon unterwegs das Lied California. Sagte, ich komme wieder. Und flog dann wieder in den USA nach 3 Monaten. Und prompt, was passierte? Sie landet in den USA, hat einige Auftritte, Newport Folk Festival, trifft da James Taylor. Dann treffen sie sich 2 Wochen später beim kanadischen Folk Festival und da hat's dann wohl geknallt und die waren von da an zusammen. James Taylor, ein schwieriger Mann, er sagt selbst, er war damals in seiner Heroinphase und Mitchell sagte im Nachhinein, also ein sehr, sehr launischer, schwieriger Mensch, gar nicht für eine Beziehung geeignet, aber sie waren zusammen.
Rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home.
Man merkt immer wieder autobiografische Züge, aber versehen mit anderen Geschichten. Also man kann es nicht genau festpinnen, aber sicherlich die privaten Beziehungen spielten immer eine große Rolle, sind aber poetisch ausgedrückt und sind, man muss das nachlesen, wunderbar beeindruckend. Und wie gesagt, die beiden waren zusammen und das trug auch mit zu der Tendenz des nächsten Albums bei, weil Blue ist ein sehr, sehr trauriges Album. Auch der Titelsong Blue, das Seefahrer-Lyrik benutzt, mit Tattoos und mit Bildern aus der Seefahrt, aber auch Drogen werden da zitiert, dass die ein großes Problem sind, dass die das Leben schwer machen und das sind eindeutig Andeutungen auf die Beziehung zu James Taylor.
Joni Mitchell, bevor wir weitergehen zu dem, was sie danach gemacht hat, da kommt dann ja auch die stärkeren Einflüsse oder sagen wir mal die Bewegung zum Jazz hin. Ich wollte einfach mal fragen, sie hat ja nicht nur die ganze Zeit immer wieder gemalt. Man sieht das ja, man kann es ja quasi ablesen an ihren Albumcovern. Dann ist sie ständig, malt sie sich auch selbst und ist da abgebildet. Ich habe ja auch noch eine Platte von Crosby, Stills, Nash & Young dabei. Da hat sie die viermal eben, ich glaube, es ist mit Filzstift oder so gemalt. Sehr gut getroffen alle übrigens. Ja. Und versteht sie sich eigentlich durch die Malerei auch eher als Künstlerin, als womöglich bildende, bauende Künstlerin und nicht als Musikerin, die irgendeine Verpflichtung erfüllen kann, würdest du sagen, das stimmt?
Also sie empfindet sich sicherlich als gleichrangige Künstlerin, als Malerin und als Musikerin. Aber das sind zwei Ebenen für sie. Oft wechselten die sich ab. Nach einer musikalischen Phase, wo ein Album geschrieben und produziert wurde, gab es dann eine Malphase. Oder es war eine Entspannungsphase durch das Malen. Aber sie wollte ihre Malerei nie, wie gesagt, verkaufen, nie ausstellen. Im Gegensatz zu der Musik, die natürlich ausgestellt ist. Und nur für sich selbst Musik in der Kammer zu machen, macht irgendwie wenig Sinn. Aber deswegen war das auch eine Therapie, die Malerei, eindeutig. Darüber hat sie auch in dem Interview mit mir viel geredet, dass es therapeutische Zwecke hat, zu malen. Und außerdem kann sie es fabelhaft.
Ja, sie ist eine glänzende Malerin, absolut.
Unglaublich. Also ihre Bilder wären, wenn wir jetzt wieder kommerziell denken, extrem wertvoll heutzutage. Aber das interessiert sie wenig, muss sie auch nicht, denn sie hat mit ihrer Musik ja auch genug Geld verdient.
Das Komische ist ja, wenn man sich überlegt, Joni Mitchell hätte jetzt danach, nach Blue und nach diesem Woodstock-Song aufgehört und hätte nur noch gemalt, dann wäre sie auch eine Legende heute. Da bin ich von überzeugt, weil die Songs einfach toll sind. Aber sie hat sich dann irgendwie weiter bewegt, weiterentwickelt, immer weiter etwas gesucht.
Ja, also sie wäre ja nicht vollendet, weil es war ein Aspekt von ihr. Sehr intim, auch musikalisch schon sehr breit. Am Piano, was sie da spielt, bei dem Song Blue, das ist schon Jazz auch irgendwo, durch diese wunderbaren Akkorde. Aber diese Wandlung, diese Verbreiterung ihres musikalischen Horizonts, der setzt ja dann erst ein, 72 mit For the Roses, da kommt auf einmal schon das Saxophon auf einmal rein und andere Instrumentierungen. Das war für sie sehr wichtig. Sie wollte auch immer mit Leuten musizieren, nicht immer alleine. Und ihre ganze Gang des Laurel Canyon, die war ja nun ehrlich gesagt nicht mehr ganz so präsent. Die waren alle unterwegs, wurden immer erfolgreicher und waren auch so ein bisschen sauer auf sie. Sie sagte, sie mochte gar nicht so richtig nach Hause kommen, weil die Jungs sagten, du hast Graham verlassen. Und
dessen Herz ist gebrochen, oder
und
was?
Ja, und der war wirklich gebrochen. Und die Jungs stehen natürlich bei ihrem Freund, ne? Und deswegen, sie war die Böse. Sie
ja war die Schulhof, Böse. Echt,
ja, es war so ein bisschen. Und sie nahm dann Kontakt auf, lernte auf einmal eine Band kennen, den LA Express. Eine Band, die rumjampten in einem Club. Alles Studiomusiker. Tom Scott war der Leiter. Und da war Joe Sample dabei von den Crusaders, Larry Carlton von den Crusaders, alles Top-Session-Musiker. Und die spielten dann ihr nächstes Album Court and Spark ein. Und da ist ein ganz anderer Geist drin. Und
das ist auch an das Groove, wie das
ja,
stimmt.
Das groovt auf einmal. Ja, und es waren dann natürlich auch die Qualität der Musiker, die auf einmal einen breiteren Horizont hatten, die mehr Jazz-affin waren, die auch Jazzmusiker waren. Wayne Shorter war dann schon dabei und andere, wo man dann sagt, also das ist jetzt die Musik, die Richtung, von der lasse ich mich beeinflussen. Joni hatte immer eine Nähe zu Jazz, ihre Liebe zu Miles Davis und anderen, aber das war nun wirklich die Schule, die sie durchmachte und eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase und erfolgreiche Phase, denn große Hits waren dann auch der Fall.
Große Hits und auch Lieder, die, na sagen wir mal später, was für Feinschmecker wurden, denn diese Jazzphase, die ging ja noch ein paar Jahre. Wir hören mal ein paar musikalische Eindrücke aus diesen Alben, ja, der Jazzphase von Joni Mitchell.
The way I see it, he said you just can't win it. Everybody's in it for their own gain, you can't please them all. Help me, I think I'm falling. Get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble with the circumstance. I'm up all night in the studios and you're early on your range. You'll be brushing out a broodmare's tail while the song is a sing. Jingle in the lucky jackpots, they keep you tantalized. They keep you reaching for your wallet here in fool's paradise.
Das sind Jazzklänge von Joni Mitchell, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban.
Aber es war ehrlich gesagt bei Court & Spark eigentlich Pop-Jazz, also so eine Mischung, Fusion spielte eine große Rolle und absolut kommerziell gut verkäuflich. Help Me war ein großer Hit.
Help Me war ein großer Hit, ja.
Zum Beispiel über ihre neue Liebe, der Schlagzeuger dieser Band, John Guerin. Sie waren dann 1,5, 2 Jahre zusammen. Also Joni, das kann man einfach nicht verneinen, musste auch immer die Nähe zu Musikern und Künstlern finden, mit einer persönlichen Nähe verbinden. Und das spielte schon eine Rolle. Ein anderer Hit davor war schon ein typischer, konzipierter Hit. Turn Me On, I'm a Radio von For the Roses. Der war als Witz eigentlich geschrieben worden von ihr, denn ihr Manager David Gavin und ihr Plattenmanager sagte immer, du musst mal einen Hit schreiben, Joni.
Also fürs Radio oder
ja,
wie?
Ja, und da hat sie gesagt, ja gut, das mache ich. Und dann hat sie gesagt, Turn Me On, I'm a Radio. Hat sich selbst als Frau, als Radio bezeichnet und man soll sie andrehen. Das sind natürlich nur Wortspiele. Der ganze Song ist ein Wortspiel nach dem anderen. Nur um Radio, Wave, Wellen. Und also man muss es lesen, man kann es nicht übersetzen, weil die deutschen Wortspiele es nicht erlauben, aber großartiger Song, aber eben nicht so richtig ernst gemeint und er wurde prompt ein Hit und dann hatte David Geffen seinen Hit und er war dann mit Court & Spark auch noch zufrieden, weil musikalisch war es spannend, war es neu und es war auch noch sehr, sehr kommerziell, wurde ein großer, großer Erfolg, glaube ich. Es war dann ihr erfolgreichstes Album, Court & Spark.
Sie hat ja offenbar mit Leuten, die sagen wir mal, Jazz geschult waren oder Jazzer selbst waren, plus eine besondere Beziehung zu einem Toningenieur, wenn ich das richtig verstanden habe, auch, sagen wir mal, diese Freiheit gefunden. Oder sagen wir mal, so, bei Kindern würde man sagen, Spielkameraden, die auf ihrer Wellenlänge lagen, oder?
Ja, das war eine sehr, sehr enge Beziehung. Und dieser Mann, Henry Louis, heißt der ist leider im Jahr 2006 mit 80 Jahren verstorben, der wurde in Magdeburg geboren, war das Kind jüdischer Eltern und hieß Heinz Levy und floh dann in der Nazizeit mit seinen Eltern in die USA, wurde da ein berühmter Toningenieur und nahm auch schon vor Joni Mitchell mit ganz, ganz vielen West Coast Künstlern auf und hat ihre Alben begleitet als Toningenieur und sie hatte so einen Draht mit ihm, so eine enge Beziehung. Sie hat diese technischen Ausdrücke nie gelernt, aber sie hat dann gesagt, gib mir mal ein bisschen mehr Elvis, das hieß, gib mir mal ein bisschen mehr Hall auf die Stimme. Also sie hatten eine bestimmte Verschlüsselung in ihrer Beziehung, in ihrer Wortwahl, weil sie die Platten zusammen,
also Joni als eine Sprache,
genau,
quasi,
als, ja. Joni als Produzentin, er als Toningenieur und die anderen Musiker sagten immer, Henry, verstehst du, was die sagt, was die will? Ja, natürlich verstehe ich das. Wir wissen genau, wovon wir reden. Und das war eine wunderbare Beziehung, die wirklich lange gereicht hat und die ihre Musik auch geprägt hat. Und das war eine sehr, sehr fruchtbare Phase, die dann aber sich dann veränderte. Das nächste Album, Hissing of Summer Lawns, war dann weniger erfolgreich, war dann auch schwieriger, denn da ging es dann immer weiter in Richtung komplizierte Texturen, komplizierte musikalische Bereiche. Es wurde immer mehr Jazz bis zu Don Juans Reckless Daughter, einem Doppelalbum, und dem Album Mingus, wo sie Charlie Mingus, den berühmten Jazz-Bassisten und Bandleader, kennenlernte. Er sprach sie an. Er hörte nämlich das Album Reckless Daughter und sagte, das ist die Frau, die soll mein letztes Album mitproduzieren.
Er war schon schwer krank, offenbar.
Er war schwer krank. Mhm. Und sie nahm nun auch als Referenz, sie war natürlich geehrt, von diesem berühmten Mann gerufen zu werden für sein letztes Album, nahm Songs, instrumentale Songs mit ihm auf, mit berühmtesten Jazzmusikern, die alle da drauf sind auf dem Album. Sie vertonte einen berühmten Song, eine berühmte Komposition mit einem neuen Text, und sie schrieb auch noch eigene Songs dazu. Und leider hatte Charlie Mingus dieses Erscheinen des Albums nicht mehr erlebt. Er hat die letzten Produktionsmixe noch gehört und dann ist er gestorben. Und es hat aber für Joni Mitchell große Bedeutung gehabt, dieses Album. Es war eine Seite von ihr, eine Palette, und sie konnte mit dieser Palette, mit dieser Farbe arbeiten. Und sie kann es perfekt. Sie war eine großartige Jazzsängerin, wurde auch vom Downbeat in den Jazz-Polls, in den Abstimmungen zur besten Jazzsängerin gewählt. Sie bekam Anerkennung aus der Ecke. Die Jazzer liebten es. Aber die kommerzielle Nutzung war nicht so groß, und auch die Kritik der Leute, also die amerikanische Presse ist ja, da war da besonders hart und nervig, also auch der Rolling Stone, und hat sie wirklich furchtbar niedergemacht, dass sie erstmal eine längere Pause einlegte, und das hat sie immer gemacht. Immer, wenn es Probleme gab, hat sie eine längere Pause gemacht.
Und gemalt vermutlich.
Gemalt, und sie zum Beispiel ist bei For the Roses in der Phase nach Blue, wo sie also auch sehr, sehr viel Innerliches, Äußeres an die weitergegeben hat und verraten hat, eigentlich ihre letzten Geheimnisse, sodass Kris Kristofferson gesagt hat damals: Joni, du musst doch auch was für dich behalten, du kannst doch nicht alles offenlegen in deiner Musik und deinen Texten. Danach hat sie erstmal auch eine Pause gemacht, ist ein Jahr nach British Columbia gegangen, aufs Land. Und dann hat sie aber gemerkt, nach einem Jahr, ich bin ja doch eine Stadtfrau und ich gehe wieder in die Stadt und mach dann weiter. Und sie hat dann auch hier nach Mingus eine längere Pause gemacht und ist dann erst 82 wiedergekommen und hat dann es versucht, wieder gut zu machen. Vielleicht war sie falsch beraten, weil sie wollte dann zu kommerziell werden und spielte mit einer Band, die mehr eine Rockband war. Mike Landau, der Bruder von John Landau, von Vinnie Colaiuta, und Larry Klein, ihr neuer Bassist und Produzent.
Auch ihr Lebensgefährte dann.
Ihr Lebensgefährte, ja. Beziehungsweise sie hat ihn sogar geheiratet. Und das Interessante ist, sie gingen auch auf Europa-Tournee und spielten zwei Konzerte in Deutschland, in Frankfurt und in Hamburg. Ihr einziger Auftritt in Hamburg. Sie hatte 72 Mal in Frankfurt gespielt. Da waren hauptsächlich amerikanische Soldaten da als Folksängerin. Damals war sie noch alleine unterwegs. Aber hier spielte sie nun mit dieser Band. Und das war ziemlich laut und ziemlich krachig mit ein paar leisen Tönen. Und nach dem Konzert, ich hatte sie ein paar Monate vorher interviewt, nach dem Konzert ging ich in ihre Garderobe backstage. Das durfte man, und ich wurde irgendwie eingeladen und ging dahin und traf sie. Und sie sagte: Hey Peter, und sagte: This is my new husband, Larry Klein. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann gar nicht sagen warum, denn der war mir nicht sympathisch. Er hatte so eine Vereinnahmung, sagt
er. Er hat uns Joni weggenommen.
Ja, sowas ein bisschen. Und er machte auch so ein bisschen den Großkotz und so, ein bisschen arrogant wirkte er. Nur gut, vielleicht ist es eine reine subjektive Auffassung von mir gewesen.
Und ist ein Jazzer gewesen.
Vielleicht beleidigt. Aber jedenfalls sagte sie stellte mich dann vor, und das war wirklich der Ritterschlag. Sie sagte: Ja, yeah, Larry, this is Peter, we had a great interview. He could be a friend. We were wild in the old days, birth of rock and roll days. Das war's, das war's letzte. Ich habe sie dann später nochmal gesehen, 2001 bei den Grammy-Verleihungen. Da bekam sie den Grammy als bestes traditionelles Popalbum für dieses Orchesteralbum von Both Sides Now. auf einer Party, da stand sie 10 Meter von mir weg, aber ich war zu ängstlich und hab sie nicht angesprochen. Das war das letzte Mal.
Ich habe bei Herbie Hancock in seinem Buch, in seiner Lebensgeschichte nachgelesen, dass er ist befreundet mit Joni Mitchell und viele Jazzer sind ja mit ihr auch aufgetreten, er ja auch, also genauso wie Wayne Shorter hast du erwähnt, Jaco Pastorius, Pat Metheny, die auch sie sehr anerkannt haben als Musikerin. Und Herbie Hancock hat in seiner Autobiografie geschrieben, er wurde irgendwie von den anderen gerufen und hat gesagt, wer ist das? Naja, gut, ich gehe da mal hin. Die anderen sind ja auch da, dann können wir ein bisschen jammen, was die da so macht, Songschreiberin, keine Ahnung. Und sagte dann, und dann habe ich mit ihr gespielt und ich musste mich wirklich auf die Zehenspitzen stellen, um mithalten zu können mit ihr. Das ist schon irre. Das ist echt von Herbie Hancock.
Joni war wirklich bei den Jazzern extrem beliebt. Pat Metheny als junger Musiker, das war eine verehrte diese Frau später. Und Herbie Hancock hat dann nachher ein Album gemacht, Joni Letters, wo er die Songs in seiner Version von Joni vertont hat. Und das ist eine Ehrerbietung praktisch. Sie nahm in den 80ern, wie gesagt, 3 nicht so gute Alben auf. Verlorene Jahre, sagt sie später. Und erst in den 90ern wurde es besser mit Night Ride Home und besonders mit Turbulent Indigo 94. Und das war gerade nach der Trennung von Klein. Seltsamerweise ist das dann auch ein wunderbares Album geworden. Vielleicht hat das miteinander zu tun. Sie hatte ihre Schärfe wieder. Sie sprach Themen an wie Missbrauch von Frauen. Da sind Songs dabei. Da denkt man, mein Gott.
Ja, Sex Kills heißt
das. Sex Kills. Sex Kills. Jedenfalls waren das die letzten großen Alben. Dieses Turbulent Indigo ist ein Album, das wurde auch im Grammy Pop-Album des Jahres. Trotzdem fand es nicht die Anerkennung in der Presse. Die sagten immer noch, ja, das ist ja eine Songschreiberin aus den 60er, 70ern. Stimmt überhaupt nicht. Die Songs haben dieselbe Qualität wie die früheren. Und man muss wirklich genau hinhören. Aber dann die großen Orchesterversionen, die auch wirklich ein wunderschönes Abschiedswerk sind. Und dann nochmal 2007, mein letztes Album mit 9 Songs. Das war's dann. Dann sagte sie sich auch wieder von der Plattenindustrie los und war auch nicht mehr zufrieden. Kritisierte auch oft die Repertoirepolitik und die Vermarktungspolitik der Plattenindustrie, dass die nur noch Musik für Teenager machen würden und für Leute, für Massenkundschaft, die also nicht mehr an Kunst glauben und an Künstler, dass sie nicht mehr Künstler entwickelten, sondern nur noch den schnellen Profit haben wollten. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness. Was that last year about this time we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze. Now the cops on the street. Was it the sins of my youth? What have I done? I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's.
Wunderbare Musik von Joni Mitchell aus ihrer sogenannten Orchesterphase. Ich finde, man merkt, sie wäre auch eine tolle Sängerin, eine Jazzsängerin, hätte sie auch sein können.
Und sie hätte auch ruhig später noch mehr auftreten können, hatte dann aber auch relativ viele gesundheitliche Probleme. Vielleicht wollte sie sich auch mehr mit Malerei beschäftigen, mit ihrer Tochter, die Beziehung aufbauen oder auch in Enkelkindern. Jedenfalls hat sie dann nicht mehr so viel unternommen. Sie wurde geehrt, Grammy für ihr Lebenswerk, andere Preise und Auszeichnungen, weil natürlich diese große Künstlerin auch die entsprechenden Ehrungen bekommt. Aber sie erlebte dann im Jahr 2015 einen Schlaganfall, lag 3 Tage bewusstlos in ihrer Küche, wurde dann erst gefunden und konnte nicht mehr sprechen und nicht mehr gehen. Und hat das aber wieder gelernt, hat wieder sprechen gelernt und redet heute total normal. Gehen ist immer noch ein bisschen beschwerlich, aber sie kann schon, sie muss nicht nur im Rollstuhl sein, aber sie kann sich schon wieder bewegen, was also auch schon beinahe ein Wunder ist. Also sie wird auch von vielen Freunden unterstützt, auch Graham Nash und anderen. Und es gibt immer noch extrem viel Leben und Freude. Sie sagt, sie fährt immer noch manchmal tanzen. Das heißt, sie fährt irgendwo hin in eine Bar und dann wird getanzt. Sie ist eine wunderbare, lebendige Person immer schon gewesen. Sie wollte sich bewegen und tanzen. Sie war nicht nur verinnerlicht und traurig. Und sie hat heute zum Beispiel einmal im Monat gibt's ein Freundschaftstreffen bei ihr zu Hause. Und zwar in Bel Air, in der Villa, in der sie schon lange, lange wohnt. Da treffen dann Freundinnen wie Brandy Carlisle, die Singer-Songwriterin. Oder dann kommt Elton John oder Bonnie Raitt. Oder dann manchmal auch so neue Gesichter wie Harry Styles, der sie unbedingt kennenlernen wollte. Und die kommen dann zusammen, machen Musik, singen dann Songs von ihr oder von anderen. Und Joni singt manchmal mit, kann also auch schon wieder singen. Und es muss eine wunderbare Atmosphäre sein. Und das wird einmal im Monat gemacht. Es sind die Jams, die immer noch stattfinden. Und darüber hat sie Cameron Crowe erzählt in langen Interviews. Denn sie kümmert sich besonders um die Veröffentlichung ihrer alten Aufnahmen, Archives. Da sind jetzt mehrere Folgen in der Erscheinungsphase, wo ihr Schaffen zusammengefasst wird, auch ihr früheres Schaffen. Und das ist eine wunderbare Ehrung auch ihrer Größe und Kunst, weil das war immer ihre Absicht, Musik ohne Rassengrenzen, ohne Klassengrenzen, ohne Geschlechtsgrenzen zu machen. Und ihr Motto war immer, und das finde ich einfach, ist vollkommen richtig, Truth and Beauty, also Wahrheit und Schönheit zu geben. Und das war immer das, was sie wollte. Und das, wenn man die Musik von ihr hört, ist immer noch so. Also für mich ist sie, wenn es darum geht, wer den nächsten oder den übernächsten Nobelpreis für Literatur kriegen sollte, wenn Bob Dylan ihn bekommen hat, dann hat Joni Mitchell ihn erst recht verdient, wirklich.
Du sollst das Schlusswort haben. Und ich weiß, dass du gute Musik rausgesucht hast. Handverlesen von Peter Urban, Musik von Joni Mitchell in den Shownotes zu finden und auch den Hinweis nochmal auf die DVD,
genau.
Die große Dokumentation über Joni Mitchell, Woman of Heart and Mind. Vielen Dank für dieses Mal, Peter.
Ja, vielen Dank, Uke. Wir sind ein bisschen lang geworden, aber es ist auch ein großer, großer Anlass gewesen.
Ja, und wir haben schön geschwelgt in der Musik. Wir machen gleich nochmal zum Schluss ein bisschen Musik von Joni Mitchell an. Wer uns schreiben möchte, kann das wie immer tun unter urbanpop@ndr.de. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Uke Bandixen.
Danke, ciao.
I remember that time that you told me, you said, love is touching souls. Touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you are in my blood like holy wine, and you taste so bitter and you taste so sweet. I could drink a case of you, I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet, I'd still be on my feet. Had a mouth like yours, she knew your life, she knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, oh, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet, I could drink a case of you, darling. And still I'd be on my feet, still I'd be on my feet. Still be on my feet.